Ich stelle mal eine provokante Gegenfrage. Ist es wirklich ein Fachkräftemangel oder haben wir einfach nur einen Personalmangel? Weil wenn man sich alle offenen Stellen anschaut und wie viele davon nur maximal den Pflichtschulabschluss brauchen, dann sind das 40%.
Ich glaube, wenn wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist, es gibt einfach Sachen, die können wir nicht mehr bestimmen. Wir können keinen Putin mehr bestimmen, wir können kein Corona mehr bestimmen. Es können Sachen passieren, die alles über den Haufen werfen. Und das bringt extrem, ich glaube, die Unternehmen weiter, die flexibel sind, die sich keine 5-Jahrespläne machen, sondern die halt sagen, dieses Jahr so und nächstes Jahr drehen wir das Budget auf einen anderen Bereich ganz nach oben und für woanders ganz nach unten, weil die Anforderungen andere sind.
Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt, entweder in den Audiokanälen oder auch mit Bild. Wir stehen heute etwas anders als sonst da. Wir probieren ein neues kleines Setup hier. Gebt uns gerne Feedback in den Kommentaren, ob euch dieses Stehen und vor allem diese Audioqualität besser gefällt als die andere. Wir freuen uns da über jede Rückmeldung. Ich bin Georg Konjovic, CEO von Karriere.at und habe heute wirklich zwei tolle Gäste eingeladen zu einem total positiven Thema. Wir haben die Folge genannt, wir haben kein Problem, Fachkräfte zu finden. Und mit meinen zwei Gästen, auf der einen Seite Stefanie Wunsch von der Österreichischen Post und auf der anderen Seite Marc Ruiz-Hellin von der Konditorei Hüftgold. Ich freue mich auf die nächste gute Stunde zu dem Thema, aber erstmal stellt ihr euch doch am besten selber vor. Stefanie, was machst du genau bei der Post?
Ja, herzlichen Dank mal für die Einladung. Du hast ja schon meinen Namen gesagt, Stefanie Wunsch, mein Name. Ich leite das Recruiting bei der Österreichischen Post AG seit November 2022 und verantworte nicht nur das Recruiting für die Post, sondern auch für alle Töchtergesellschaften. Ich glaube, die bekannteste ist die Bank 99 und zu meiner Abteilung gehört auch der Fachbereich oder das Team interner Jobwechsel, die sich natürlich auch bemühen, die Kolleginnen, die vielleicht wechselbereit sind, auch zu halten und nicht an den Arbeitsmarkt zu verlieren. Ja.
Super, Stefanie, danke, dass du zu uns gekommen bist. Marc, was machst du genau?
Ja, was mache ich genau? Das frage ich mir auch tagtäglich. Also ich bin Unternehmer, habe eine Konditorei vor 7 Jahren am Meidlinger Markt eröffnet, weil ich gerne Kuchen esse. Mittlerweile ist ein Kaffeehaus dazugekommen und als Unternehmer bin ich, ja, General Manager stand am Anfang mal auf der Karte. Human Resource Recruiting über Reinigungskräfte, über Marketing, über Werbung, Verkauf und auch mal Backen. Im Prinzip alles.
Super. Toll, dass du zu uns gekommen bist. Danke, Marc. Freue mich auf das Gespräch gleich. Stefanie, ich würde gerne mit dir anfangen. Ich habe gerade in der Einleitung gesagt, die Folge heißt, wir haben kein Problem, Fachkräfte zu finden. Wie ist denn eure Lebenswirklichkeit bei der Österreichischen Post? Wie geht es euch im Recruiting gerade? Wir zeichnen auf jetzt im März 2024. Wie geht es euch beim Recruiten?
Ich glaube, im Vergleich zu den letzten Jahren besser. Wir merken natürlich auch die Arbeitslosenzahlen, dass viele arbeitslose Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen. Die Post, glaube ich, auch als Arbeitgeberin, die sicher wahrgenommen wird, Stabilität vermittelt, bietet natürlich somit auch vielen Talenten die Möglichkeit, hier eine neue Position anzustreben. Das heißt, wir sehen, dass unsere Bewerbungszahlen steigen. Auch, dass die qualitativen Bewerbungen steigen. Wir hatten letztes Jahr auch eine Dachmarkenkampagne zum Thema Arbeitgeberinnen-Image, die natürlich da auch sehr stark darauf eingezahlt hat. Also grundsätzlich gut, aber wir merken natürlich in den ein oder anderen Positionen, vor allem regionalspezifisch, und das ist ja auch vor allem ein Faktor im Fachkräftemangel, erhebliche Unterschiede und natürlich auch erhebliche Herausforderungen. Aber grundsätzlich in Ordnung, aber natürlich geht es immer ein Stückchen besser.
Habt ihr bei der Post eine Region, wo ihr sagt, da läuft das Recruiting sehr, sehr gut? Und die andere Frage, eine, wo es wirklich traditionell schlecht läuft?
Also ich glaube, das ist halt, kommt super stark auf die Positionen drauf an, weil die Österreichische Post hat, nur um allen, die zuhören oder zuschauen, ein bisschen ein Gefühl zu vermitteln. Wir haben 600 offene Positionen. Wir haben im Monat über 5.000 Bewerbungen und wir stellen im Jahr ungefähr zwischen 5.000 und 6.000 Mitarbeiterinnen ein. Das heißt, und wir suchen auch vom Osten bis in den Westen in Wahrheit alle Hierarchiestufen durch, auch alle Qualifikationsbereiche. Deswegen, ja, wir haben Hotspots, die wir bedienen müssen, wie zum Beispiel mal ein Techniker in Kärnten, der dann schon einmal für über ein Jahr offen ist, weil eben Fachkräftemangel auch regionsspezifisch ist. Und das macht es dann auch extrem schwer, weil die offenen Stellen nicht immer genau in der gleichen Region sind, wo die Fachkräfte auch einen Job suchen. Das ist ja eben auch immer das Thema, wo es, glaube ich, grundsätzlich immer gut läuft, unter Anführungszeichen, ist Wien. Da haben wir zum Beispiel jetzt gerade unsere offenen Lehrstellen auch komplett besetzt. Da müssen wir auch mit Werbekampagnen eigentlich am wenigsten nachschärfen. Aber ja, so wie das Lehrstellenthema, glaube ich, beim Fachkräftemangel auch ein enormer Faktor ist, sehen wir auch einfach, wir haben, glaube ich, Ende Februar 2024 über 8.000 offene Lehrpositionen, aber nur knapp über 6.000 Lehrstellensuchenden. Also wir haben hier auch schon ein Gap, wo wir auch sagen, oder wo wir auch einfach sehen, die qualifizierten Personen oder Talente, die in eine die sich zu einer Fachkraft entwickeln, können das gar nicht abbilden, was der demografische Wandel uns an Fachkräften verloren geht.
Auch. Ja. Den kommen wir gleich nochmal. Wir merken schon, bei dir sind sehr große Zahlen im Spiel. Ja. Wie viele Menschen arbeiten insgesamt bei der Österreichischen Post?
Bei der Österreichischen Post 22.000, die insgesamt mit allen Tochtergesellschaften 27.000, 28.000.
Also schon eine ganz schöne Menge. Ja. Danke, Marc. Jetzt kommen wir mal zu deinem Betrieb. Du hast aus Liebe zu Kuchen die Konditorei gegründet und wahrscheinlich aus Liebe zu Kaffee das Kaffee noch dazu gestartet.
Ja, das passt.
Wie viele Menschen seid ihr bei Hüftgold?
Wir sind derzeit 15 Köpfe. Wir werden jetzt im Sommer auf 17, 18 Köpfe gehen. Wir haben jetzt in unserer 7-jährigen Geschichte gerade, der letzte Arbeitsvertrag hat die Nummer 104 bekommen. Also wir haben in 7 Jahren 104 Menschen eingestellt oder auch wieder, sagt man, ausgestellt, wieder entlassen oder sie sind wieder weitergezogen, was aber vor allem an der hohen Studentenanzahl im Kaffeehaus im Prinzip geschuldet ist. Ja, weil die einfach, die kommen für ein Semester, die kommen für zwei Semester, ziehen dann wieder weiter, weil wir am Markt sehr, sehr Freitag, Samstag, Sonntag lastig sind und dort einfach eine hohe Kopfzahl brauchen. Deshalb sind wir da auch sehr stark auf Geringfügige angewiesen.
Jetzt hast du gemeint, du willst um 2 Personen wachsen, richtig? Also jetzt 15 jetzt?
Im Sommer sind wir 2, 3 mehr.
Genau. Wie leicht ist es für dich, diese 2 Menschen zu gewinnen?
Es war schon angesprochen eben worden, die qualitative Problematik, die wir haben und die qualitative. Es ist im Kaffeehaus anders als in der Konditorei. In der Konditorei haben wir vor 2 Jahren, 3 Jahren unsere erste Filiale gegründet, die wir tatsächlich nach 1,5 Jahren wieder geschlossen haben. Mit ganz viel Au, mit ganz viel Weh, weil wir weder qualitativ noch quantitativ das Personal gefunden haben. Und das war wirklich Backstube. Das waren Konditoren, die nicht nur an einer Maschine stehen wollen, die wir gesucht haben, sondern Leute, die auch bereit waren, mit Kunden in Kontakt zu treten, die auch verkaufen, die auch beraten, die zusammen mit Kunden die Produkte entwickeln, Hochzeitstorte. Jeder, der geheiratet hat, kennt diese Situation. Ja, das größte Tag des Lebens steht bevor und man möchte gut beraten werden. Da sind wir qualitativ gescheitert. Und zum Schluss war auch die Quantität der Bewerber so gering, dass wir fast einstellen mussten, was kam. Und wir haben nach 1,5 Jahren die Notbremse gezogen in der Filiale und haben sie wieder geschlossen. Mhm. Weil es einfach wir die Qualität nicht mehr halten konnten.
Das heißt aber, das ist ein spannender Punkt, Marc. Das heißt, es ist euch so schwer gefallen, qualifizierte Mitarbeitende zu finden, dass ihr so weit gehen musstet, einen Betrieb aufzugeben.
Eine Filiale aufzugeben. Genau. Eine Filiale bei uns, das System ist ja, dass wir quasi eine offene Backstube haben. Man kann bei uns zuschauen, man nimmt direkt mit den Konditorinnen Kontakt auf im Gespräch. Und das haben wir dort auch umgesetzt. Wir haben eine komplette Backstube mit Verkaufstresen quasi gemacht und mussten das wieder schließen, weil wir festgestellt haben, wir können an 2 Orten nicht gut sein. Ja, dafür braucht es wirklich ein hochqualitatives Personal. Das haben wir da nicht gefunden. Wir haben es an unserem einen jetzigen Standort haben wir es und da sind wir auch präsent. Also wir, wenn ich das sage, bin hauptsächlich ich mit meiner Frau aber auch. Und da können wir die Qualität auch halten, wenn die Mitarbeiter mal, ich sage mal, einen schlechten Tag haben, ja, weil wir das ausgleichen können. Das können wir also in dem Moment, wo wir mehrere Orte haben, haben wir das nicht geschafft.
Und merkst du das, was Stefanie angesprochen hat, dass 2024 es sich etwas entspannt auf der Recruiting-Seite bei dir auch?
Genau, na, es hat sich bei uns sicherlich, was auch Kaffeehaus etc. anbelangt, natürlich mit Corona, Leute haben sich umorientiert, die Hälfte unserer Mitarbeiter hat, obwohl wir in Kurzarbeit gegangen sind, haben uns verlassen in der Zeit, haben sich umorientiert. Es war diese Phase, wo sich niemand genau auskannte, wie es jetzt weitergeht. Da war es schwer. Auch das letzte Jahr war sehr, sehr schwer. Viele waren noch nicht wieder zurück in dem Bereich, viele Studenten Studenten waren noch im Homeschooling, sage ich jetzt mal, oder wieder zurückgezogen zu den Eltern. Und das war im letzten Jahr schwieriger. Wir haben im letzten Jahr dann einige Maßnahmen gesetzt, wie wir haben eine Vier-Ein-Viertel-Tage-Woche in der Backstube eingeführt bei uns. Und dadurch haben wir tatsächlich, es ist durch mehrere Medien auch gegangen, und es haben die Initiativbewerbungen haben sich vor sechs Jahren hatten wir pro Monat 2 Initiativbewerbungen auf die Konditorenstelle. In den letzten 3 Jahren hatten wir keine. Selbst das AMS hat uns noch nicht mal mehr Leute geschickt, wenn wir die offene Stelle dort gepostet haben oder veröffentlicht haben. Und seitdem wir diese 4-1-Viertel-Tage-Woche haben, habe ich den Eindruck, haben wir wieder 3-4 Initiativbewerbungen pro Monat, die reinkommen. Also es ist schon mal wieder quantitativ mehr. Und wir haben halt ganz spezielle, wir sind kein Demel am Graben, der Sonderzulagen für Nachtschichten zahlt und reich wird man bei uns nicht.
Mhm. Ja? Lass uns die 4-1-Viertel-Tage-Woche kurz mal in den Gedankenspeicher, weil über die wollen wir auf jeden Fall noch sprechen.
Okay.
Diejenigen, die in der HR-Szene unterwegs sind, die kennen bestimmt auch deinen Namen, weil mit dieser 4-1-Viertel-Tage-Woche bist du ja, wie du selber auch gesagt hast, durch einige Medien gegangen. Ja. Da sprechen wir gleich drüber. Stefanie, als ihr letztes Jahr und auch vorletztes Jahr bei der Post die Situation hattet, enorm viel Recruiting-Druck zu haben, was habt ihr für Maßnahmen ergriffen, um dem entgegenzuwirken? Also Marc hat die 4-1-Viertel-Tage-Woche, ihr wahrscheinlich nicht oder ich habe es übersehen?
Nein, wir arbeiten gerade an einem Konzept daran, ja. Ich würde sagen, das ruht ein bisschen auf unterschiedlichen Eckpfeilern. Ich glaube, dafür gibt es keine pauschale Antwort. Generell haben wir neben der angesprochenen Arbeitgeberinnen-Dachmarken-Kampagne, die wirklich ein Fokus im ersten halben Jahr war, auch enorm an vielen Karriere-Events teilgenommen. Insgesamt waren es 76 an der Zahl, externe wie interne Events, von großen wie einer Bestmesse bis wirklich auch zu kleinen Institutsveranstaltungen, wo wir in Frauenhäusern auch waren, wirklich auch nur mit 15 Frauen dort gesprochen haben und es auch dort geschafft haben, dann für wirkliche Fachpositionen auch zu rekrutieren, was uns alle tatsächlich positiv überrascht hat. Und natürlich dann auch in der Personalentwicklung das ein oder andere zu setzen oder die Maßnahmen zu spezifizieren und zu definieren auch, also gerade im Hinblick, was passiert, wenn jemand nicht mit Deutsch als Erstsprache ins Unternehmen eintritt, wie können wir den schon angefangen beim Arbeitsvertrag so unterstützen, dass er ein vertrauensvolles Beziehungsverhältnis zu uns aufbauen kann mit Buddy-Systemen etc., Piktogrammen, also da wird es dann schon sehr, sehr detailliert, aber deswegen versuchen wir da an wirklich von medienseitig, ich sage jetzt einmal Employer Branding, wenn es um die Hochschulkooperationen geht oder Events bis hin zu Personalentwicklung, versuchen wirklich an vielen Rädchen gleichzeitig zu schrauben.
Employer Branding hast du gerade angesprochen. Ja. Ihr seid ja eines der, muss man sagen, der eindrucksvollsten Beispiele in Österreich, die sehr nachhaltig, sehr viel Engagement in das Thema Employer Branding, Dachmarke, Arbeitgebermarke investiert haben. Eine vielleicht etwas böse, ich hoffe, sie kommt nicht zu böse an Frage. Was man auch merkt, ist, dass jetzt einige Unternehmen, jetzt wo das Recruiting etwas leichter fällt, wieder die Employer Branding Ausgaben und Maßnahmen runterfahren. Wie ist das bei euch? Seid ihr versucht, jetzt zu sagen, genug Employer Branding, es läuft wieder gut im Recruiting? Oder wie denkst du?
Ich glaube, dass, wenn man so denken würde, ist es, glaube ich, eine sehr kurzfristige Denke, weil wir wissen nicht, wir haben Prognosen, wir haben Trends, denen man Glauben schenken darf. Aber ich glaube, Employer Branding muss immer nachhaltig gesehen werden. Gerade was so große Kampagnen angeht, die wirken ja wirklich auch nachhaltig in die Zukunft. Und jetzt zu sagen, okay, 2023 war ein gutes Jahr, ich ziehe den Stecker und 2024 schraube ich runter, das sicherlich nicht. Für uns war 2023 im Hinblick auf Employer Branding auch so ein bisschen Try and Error. Wir haben probiert, was kommt gut an, was kommt weniger gut an. Wir haben gesehen, große Messen sind auch teilweise ein Durchschleusen an Menschen, wo du nicht ganz so den Beziehungsaufbau herstellen kannst, was ganz wichtig ist, wenn es darum geht, ein Unternehmen als Arbeitgeberin zu vermitteln. Also wir sind draufgekommen, da braucht es ganz viel Beziehungsarbeit, auch sehr viel Storytelling und das kann ich eben nicht in 5 Minuten vermitteln. Ich muss auch so ein bisschen gerade bei Karriere-Events herausfinden, was ist denn deine Wertehaltung, worauf legst du deinen Wert bei einer Arbeitgeberin? Und da muss ich dann über Storytelling natürlich meinen Ankerpunkt setzen und sagen, ah, ich habe herausgefunden, dir ist Nachhaltigkeit wichtig, schau. Wir reden nicht nur drüber, wir machen es wirklich mit Postloop, nachhaltiges Verpackungsmaterial, der CO2-neutralen Zustellung in Graz, Innsbruck und Salzburg und ich könnte jetzt die Liste ewig fortführen. Und das kannst du halt nicht in 5 Minuten abdecken. Deswegen haben wir auch gesagt, ja, wir schrauben unser Employer Branding Budget 2024 runter, aber nicht, weil unser Recruiting-Erfolg 2023 so gut war, sondern weil wir einfach sehen, okay, wir haben 2023 ausprobiert, wissen jetzt, was gut funktioniert und setzen unser Budget einfach weiser und klüger ein.
Fast perfekte Überleitung, Mar. Wir müssen sprechen über deine, eure 4-4-1-Viertel-Tagewoche. Erzähl, was ihr da gemacht habt. Und warum gab es so ein Riesenecho dazu?
Gut. Nein, wir nennen uns ja die wahrscheinlich kleinste Zuckerbäckerei, die kleinste Konditorei Wiens. Wir produzieren auf 24 Quadratmetern. Das ist, ein Bäcker würde das nicht schaffen, der braucht ganz viel Fläche. Ein Konditor braucht gar nicht so viel. Wir haben einen Ofen, wir haben eine Rührmaschine letztendlich und eine Fläche, auf der wir dekorieren können oder fertig machen können. Letztendlich ist der Platz von 24 Quadratmetern aber trotzdem begrenzt. Jetzt haben wir so viele tolle Kunden und Kundinnen, die zu uns kommen und Kuchen kaufen, dass wir Arbeit für 4 Leute haben. So, also in der Konditorei, in der Backstube stehen 4 Leute mit der Produktion. Wir sind aber so klein, dass einer quasi immer über ist. Also er steht mehr. Die Standzeiten, wo er wartet, dass eine der 3 Rührmaschinen frei ist oder dass ein Ofenrohr frei ist, waren einfach sichtbar. Ja? Wenn ich durch die Backstube gegangen bin, es stand immer einer, der quasi ja nicht böse, aber er konnte gerade nichts tun. Ja, er oder sie. So. Und das haben wir uns angeschaut, auch in dem Zuge unser gewerberechtlicher Geschäftsführer, der Meister, Altmeister, ein bisschen Knieprobleme, wo wir gesagt haben, okay, wo können wir Entspannungen schaffen? Und zeitgleich haben wir gesagt, okay, wir haben keine Nachtarbeit, keine Spätschicht, keine Frühschicht. Wir arbeiten tagsüber. Wir haben relativ freie Zeiteinteilung. Der Frühdienst muss um 8 da sein, kann aber um 7 kommen, je nachdem, wann es gehen möchte. Und der Spätdienst muss um 18 Uhr da sein. Wann er kommt und wie lange er danach ist, ist auch den Mitarbeitern quasi überlassen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir haben eigentlich noch den Samstag. Da haben wir auch geöffnet. Ist, wie gesagt, bei uns am Markt einer, ich sag mal, 40% unseres Verkaufs auf dem Samstag fürs Wochenende. Und ich habe gesagt, okay, wenn wir es so hinkriegen, dass einer, 4 Konditoren, jeden 4. Samstag, quasi das ist dieser Vierteltag in der Woche, dann schaffen wir es, die 4-Tage-Woche einzurichten, sodass immer nur 3 Mitarbeiter da sind in diesen Zeiten, an diesen Tagen. Und einmal im Monat ist ein Samstag dran. Und das ist ein 6-Stunden-Tag, 6 bis 7, je nachdem, wie die Stunden in der Woche gelaufen sind. Und das fanden alle toll. Und das machen wir jetzt seit 6-7 Monaten. Wir hatten gesagt, wir machen 6, fällt mir gerade auf, wir müssen das. Wir haben es nämlich noch nicht rechtlich quasi im Vertrag hineingeschrieben, sondern derzeit schreibe ich einfach am Ende des Monats 20 Stunden gut in die Stundenaufzeichnung hinein. Aber es ist so, dass wir es weitermachen werden, weil wir die Produktivität, also wir sind, ich glaube, die Mitarbeiter sind glücklicher, definitiv. Und wir sind produktiver.
Aber ich habe es richtig verstanden, ihr habt das bei vollem Lohnausgleich.
Bei vollem Lohnausgleich, genau.
Das Medienecho war ja immens. Also
ja, ja, ich weiß gar nicht, wie von bösen E-Mails zu tollen E-Mails, wir haben alles bekommen.
Ja. Was waren die bösen?
Ich wollte auch gerade fragen.
Nee, das ist so aus von, ich sag mal, Marktbegleitern aus dem Bereich heraus, die es halt anders sehen. Ja? Dass das nicht machbar ist.
Gib mal ein Gefühl, was, muss ja keinen Namen nennen, bitte, aber was sehen die anders, was ist nicht machbar? Der Lohnausgleich, die Reduktion der Arbeit oder die Kombi?
Beides, genau. Also die einfach, die, weil sie die Zeit in den Mittelpunkt stellen, wo die Leute da sind, weil sie sagen, ja, jetzt hast du ja 10% höhere Stundenkosten. Und ich gesagt habe, ja, wenn ich es auf die Zeit rechne, ist das so. Wenn ich es aber auf die Produktivität rechne, habe ich jetzt, weiß ich nicht, 5-10% weniger. Ja, und wenn ich das erreichen kann, dass ich daran, ich sage jetzt mal, verdiene oder Kosten senken kann und der Mitarbeiter mehr Freizeit in dem Sinne hat, weil wir den Dienstplan so gemacht haben, dass es so rotiert, dass er einmal im Monat wirklich 4 Tage hintereinander frei hat. Wer Samstag hat dann auch den Dienstag noch frei, Montag, Dienstag dann 3 Tage frei sind, sodass wirklich auch längere Lücken entstehen. Und somit ist im Prinzip für jeden was dabei gewesen und wie gesagt, wir werden es weitermachen auch.
Würdest du sagen, es ist das ein sehr wichtiges Instrument, um MitarbeiterInnen zu halten oder auch zu gewinnen? Ist das gleich?
Beides. Ja. Beides. Ich glaube, dass wir das, wie gesagt, wir, bei uns gibt es nicht das große Geld. Ja? Wir haben keine Zulagen für irgendetwas. Wir schicken auch niemanden mit dem Flugzeug zu irgendwelchen Autorennen nach Marokko oder Monaco oder sowas hin, sondern bei uns ist am Meidlinger Markt, das ist alles ein bisschen handfester. Und wer zu uns kommt, hat eine Idee, was sein Leben anbelangt. Die große Karriere im Fünf-Sterne-Hotel peilt man bei uns nicht an. Ja? Aber man peilt halt ein Leben an, glaube ich, was im Einklang funktioniert mit Freizeit und Arbeit. Und ich glaube, das gelingt uns sehr gut. Und natürlich, das mag jetzt auch die Berichterstattung und das Medienecho ein bisschen gewesen sein, haben wir sehr viele Bewerbungen von außerhalb von Wien. Wir haben im letzten Jahr eine Meisterschülerin aus Kärnten gehabt. Dieses Jahr haben wir eine Meisterschülerin aus Tirol, die gegoogelt haben und uns gefunden haben unter den ersten 2, 3 Treffern. Ja, und da waren Sachen mit dabei wie die 4-Tage-Woche und Ähnlichem. Und sie haben uns angeschrieben und wir haben sie genommen.
Stefanie, du hast angesprochen, ihr arbeitet an einem Konzept 4-Tage-Woche. Kannst du da schon uns? Nein, du kannst noch nicht rein. Lassen. Aber du kannst uns verraten, ob es Nachfrage dazu gibt. Ist das ein Thema, was von Bewerbenden bei der Österreichischen Post schon nachgefragt wird? Ist das relevant?
Im ganz kleinen Rahmen. Hm. Nein. Das, was noch immer ein großer Faktor ist, ist Homeoffice oder Remote-Arbeiten, je nachdem. Vor allem, weil man auch natürlich medial mitbekommen hat, dass einige große namhafte Unternehmen wieder die Mitarbeiterinnen zurück ins Office zwingen, das nenne ich wirklich so, zwingen.
Ihr macht das nicht, höre ich daraus.
Genau, richtig. Und da ist dann schon so, natürlich bei Mitarbeitenden, die derzeit im Unternehmen sind, aber auch bei Talenten schon so ein bisschen, wie viele Homeoffice-Tage bietet ihr denn jetzt und bleibt das denn? Und also Grundskepsis ist definitiv vorhanden, ja.
Wie ist deine, ihr habt ja sicher exakte Berechnungen, die wirst du uns jetzt nicht alle verraten, aber zumindest eine Einschätzung, damit wir uns das vorstellen können, demografischer Wandel bei der Österreichischen Post. Ich kenne jetzt das Durchschnittsalter eurer Belegschaft nicht, aber ist das ein Thema, was euch hart beschäftigen wird in den nächsten Jahren?
Absolut, wir haben Beamte noch immer, die werden in den nächsten paar Jahren in Pension gehen. Also der demografische Wandel trifft uns und somit auch eine notwendige Nachfolgeplanung. Absolut. Da sind wir auch gerade in den ersten Zügen, in den ersten Schritten, dass wir dahingehend auch wirklich abteilungsübergreifend im ganzen Konzern erste Überlegungen anstellen, weil, so wie du richtig sagst, wir haben unsere Berechnungen, wir können darauf zugreifen, wir wissen genau, wann jeder seinen und jeder seinen Stichtag hat. Also warum nicht dann auch diese Zahlen nutzen, um jetzt schon für die Zukunft eine Nachfolgeplanung aufzusetzen, um Wissenstransfer garantieren zu können, weil ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, wenn es um die Performance geht. Wir wissen, jede Mitarbeiterin, die das Unternehmen verlässt, nimmt trotzdem, wie gut das Wissensmanagement auch immer sei, immer ein Stückchen Wissen mit und somit auch ein Stückchen Performance. Von daher ist es umso notwendiger, dass man Nachfolgeplanung und an Wissenstransfer denkt. Ja.
Ist eure Prognose, dass ihr die Ausscheidenden ersetzen könnt oder ist das eine Mischung aus Automatisierung, AI einführen, Services verändern, sodass man gar nicht alle nachbesetzen müsste?
Es wäre jetzt zu tief in die Thematik rein kommuniziert, würde ich einmal sagen. Aber ich glaube, es ist ein sowohl als auch, weil irgendjemand, der, wenn wir eine KI einsetzen, wenn wir daran denken, muss die ja auch programmieren. Mhm. Also irgendjemand muss ja auch dahinter sein, der das wieder steuert. Das heißt, ich glaube, selbst wenn, und das ist jetzt wirklich ein Wenn-Dann-Szenario, wenn jetzt Positionen vielleicht in den nächsten 10 Jahren, da spreche ich nicht davon, dass es das nächste Jahr passiert, nicht mehr geben sollte, dann wird es andere geben, die wir benötigen, um eben Digitalisierung fortschreiten zu lassen. Aber wir sind ein Dienstleistungsunternehmen mit dem mehrheitlichen Anteil an operativen Kräften in den Bundesländern. Und die wird es weiterhin genauso geben müssen. Und da sind wir auch dankbar für jede Mitarbeitende, die da die Ärmel hochkrempelt und anpackt, sei es in der Zustellung oder im Logistikzentrum oder in der Filiale. Von daher, wenn wir wirklich von KI-Einsatz sprechen, dann sind das eher die kleinen Berufsgruppen, vielleicht in der Unternehmenszentrale. Und da geht es auch gar nicht darum, dass wir FTEs ersetzen, weil wenn, dann sind die nur unterstützend und begleitend tätig.
In der Konditorei kann ich mir KI schwer vorstellen. Du klangst jetzt so bei den ersten Antworten sehr zuversichtlich, was Personalgewinnung angeht. Ihr habt auch mit dieser 4-1-Viertel-Tage-Woche wohl eine Maßnahme gesetzt, die attraktiv ist. Blickst du positiv auch jetzt in die weitere Zukunft, wenn du weiter denkst? Oder bist du eigentlich die Ausnahme im Konditoren-Handwerk?
Also grundsätzlich, als Unternehmer, glaube ich, muss man immer positiv irgendwo nach vorne schauen. Was Fachpersonal anbelangt, quantitativ, glaube ich, haben wir jetzt mal das ein bisschen durchtaucht und uns als Firma auch neu positioniert bei dem Ganzen. Pensionierungswelle bringt uns Konditoreigeschäft. Unsere Kunden sind durchschnittlich über 60. Das ist super, wenn das immer mehr werden. Von dem her. Personal, wo wir mit kämpfen, ist die Qualität der Mitarbeiter. Weil wir sind selber Ausbildungsbetrieb. Wir haben eine Auszubildende, die wir jetzt gerade fertig haben, die jetzt noch bei uns ist. Wir nehmen jedes Jahr eine Meisterschülerin auf, die wir durch die Meisterschule begleiten. Mit Bravour und mit Auszeichnungen immer wieder auch brillieren können, was das anbelangt. Trotz alledem ist das, was wir an Bewerbungen kriegen, oft in einer Qualität, ich habe es mir abgewöhnt, auf Bewerbungen zu reagieren, wo noch nicht mehr die Form gewahrt wird einer Bewerbung. Ja, da sage ich mir, okay, wenn sich der Bewerber nicht die Mühe genommen hat, das anständig oder wenigstens in einer Form mit Anrede und allem drum und dran zu machen, dann nehme ich mir auch nicht mehr die Mühe oder mache mir nicht die Mühe, dass ich antworte. Dann haben wir ganz, ganz viele, die gerade im handwerklichen Bereich mit Gesellinnen Briefen ausgestattet werden, die aber eigentlich in der überbetrieblichen Maßnahme ausgebildet wurden, die für uns, wenn ein Bewerbungsgespräch stattfindet und ich dann sage, ja, bei uns musst du auch mal kassieren. Die Kasse sagt mir aber schon, was ich an Wechselgeld rausgeben muss. Und wo ich mir dann denke, so okay, ja, das ist nichts für uns. Bei uns geht es ums Handwerk, da muss man muss tatsächlich rechnen können, weil bei uns bleibt nichts über, leider, so wie früher bei der Mama, wo immer die Randstücke irgendwie dann, weil immer ein bisschen Teig zu viel war, das gibt es bei uns nicht. Man muss die Rezepte jederzeit umrechnen können, man muss Mathe verstehen, ja, das, was man in der Pflichtschulzeit hatte, muss man können. Und da sehe ich, dass die Qualität sinkt, was wir an Bewerbungen bekommen. Ja? Und da sehe ich eher das Problem für die Zukunft, dass wir, weil wir sind kein Maschinenbetrieb, wir sind kein Industriebetrieb, wo ich jemanden sagen kann, pass auf, die Maschine bringt dir alle 60 Sekunden eine Sachertorte durch und du machst oben die Schokolade drüber und es kommt die nächste. Das kann ich auch jemandem geben, der das nicht hat. Bei uns produziert er die Sachertorte von Anfang bis zum Ende. Und wenn der Kunde sagt, ich hätte sie gerne in 28 cm Durchmesser und nicht wie beim Standardrezept in 22, dann muss er das umrechnen, dann muss er wissen, was er tut oder sie. Und da sehe ich tatsächlich immer weniger Qualität auf uns zukommen.
Mhm. Diese Bewerbungsqualität, sind Unternehmen da nicht auch ein bisschen selber vielleicht mit Schuld? Weil, also wenn ich jetzt zurückdenke, jetzt nicht 2024, aber 2022, 2023, da haben wir alle Unternehmen an sich, aber wir haben ja Headlines nur noch produziert wie Fachkräftemangel, wir müssen jeden nehmen, wir haben kaum noch Leute. Mhm. Senke ich damit nicht auch kommunikativ irgendwann das Niveau nach unten? Also bei uns war, bei Karriere.at, wir haben ganz viele Bewerbungen erhalten, die eine Zeile waren, nämlich eine URL von LinkedIn. Und da war, ist ja alles zu finden. Da ist der CV, vielleicht ein Foto, da gab es nicht mal mehr ein Hallo. Ich habe mich dann aber schon gefragt, ob wir nicht selber auch teilschuld sind, weil wenn wir kommunikativ die Hürde so nach unten ziehen und sagen, wir müssen fast jeden nehmen, ändert doch das auch mit Menschen etwas, wie sie sich bewerben, oder?
Naja, grundsätzlich würde ich mal sagen, haben wir uns von einem Arbeitgeberinnenmarkt zu einem Arbeitnehmerinnenmarkt gewandelt. Das ist einmal schon Punkt 1. Das heißt, Arbeitnehmerinnen sind heutzutage in vielen Vorteilen, was die Verhandlung betrifft, und stehen sicherlich besser da. Der zweite Punkt, ich stelle mal eine provokante Gegenfrage, ist es wirklich ein Fachkräftemangel oder haben wir einfach nur einen Personalmangel? Weil wenn man sich alle offenen Stellen anschaut und wie viele davon nur maximal den Pflichtschulabschluss brauchen, dann sind das 40%. So, das heißt, den Fachkräftemangel, den gibt's, den möchte ich auch so gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch ein großer Teil, wenn überhaupt, rein theoretisch nur einen Pflichtschulabschluss braucht. Aber um auf die Frage zurückzukommen, das waren so quasi meine einleitenden Worte dazu. Es ist ja keine Einbahnstraße und das, natürlich muss ich, und da pflichte ich dem Kollegen mir gegenüber natürlich zu, musst du selber schauen, wie du die richtigen Talente ansprichst, kommunikativ. Mhm. Und natürlich mit den jeweiligen Maßnahmen spreche ich eine andere Zielgruppe an, spreche ich eine andere Community an. Mhm. Wenn ich meinen Frauenanteil erhöhen möchte, sollte ich vielleicht auch mit Stellenanzeigen arbeiten, die nicht nur maskuline Wordings in der Formulierung haben, sondern vielleicht auch die weiblichen oder dann die Benefits auch so anpassen, dass eine alleinerziehende Mutter vielleicht erkennt, das passt für mich, oder die haben Arbeitszeitmodelle, die mir es ermöglichen, der Kinderbetreuung nachzukommen. Meine ich jetzt auch gar nicht die Mütter, sondern es gibt ja auch alleinerziehende Väter, also sowohl als auch. Aber ich glaube, ja.
Also, wir schauen uns ja bei Care.at den österreichischen Arbeitsmarkt aus einer Vogelperspektive an. Mhm. Ja, was tut sich da? Wie verhalten sich Unternehmen? Wie beurteilen Unternehmerinnen und Unternehmer die Lage, aber auch Bewerbende? Und es ist ganz interessant, wenn wir ein Jahr zurückschauen, also quasi heute vor einem Jahr, ja, März, April, gab es eine Erhebung, dass 82% der österreichischen Unternehmen gesagt haben, dass Fachkräftemangel die größte Gefahr ist, die sie für die fürs Wachstum, aber auch Fortbestand gesehen haben. 82% WKO-Umfrage und je nach Umfrage plus minus Prozente, aber so um die 80%, also fast jedes Unternehmen. Jetzt ist es sehr interessant, weil wenn wir jetzt mit Unternehmen sprechen und auch wenn wir auf unser eigenes Unternehmen draufschauen, nehmen wir wahr, dass wir sehr viele, und Stefanie, du hast es auch gerade beschrieben, viele Bewerbungen gerade erhalten. Also es tut sich etwas im österreichischen Arbeitsmarkt. Viele Menschen bewerben sich zumindest auf Jobs. So, lassen wir es mal so stehen. Und jetzt nehme ich aus Gesprächen mit vielen Unternehmen wahr, dass man eine Entspannung sieht, weil man ja Bewerbungen sieht. Wenn man aber eine andere Rechnung schnell aufmacht, diese Bewerber, die jetzt steigen, müssen ja woanders kündigen, um anfangen zu können. Also ja, wir haben eine leicht gestiegene Arbeitslosigkeit in Österreich, konjunkturbedingt, aber diese Bewerbungen, weiß nicht, wie es bis euch da geht, die kommen in der Regel nicht aus der Arbeitslosigkeit bei uns, sondern das sind Menschen, die potenziell wechseln wollen. Und jetzt sehe ich Unternehmen, die, ich will nicht sagen feiern, aber sie freuen sich über eine Entspannung, die aber ja gar nicht da ist, rechnerisch. Also dieser Mensch, der sich bei mir bewirbt, muss woanders kündigen.
Oder wird gekündigt, weil die Unternehmen sich es auch gar nicht mehr leisten können oder durch die Inflation getrieben sogar schließen müssen. Wir haben ein paar Bundesländer, die genau die Problematik haben, wo Konzerne schließen und große Unternehmen, namhafte Unternehmen schließen müssen, wo dann auf einmal 500.000 Mitarbeitende auf den Arbeitsmarkt gespült werden. Also ich glaube, dieses ich kündige bewusst, ja. Aber ich glaube, gerade das letzte Jahr hat auch gezeigt, dass die Inflation da definitiv auch ein Antreiber war, warum mehr Arbeitssuchende in den Arbeitsmarkt gespült worden sind.
Aber ich hab da noch eine andere Theorie zu. Ich glaube, dass die Menschen, die sich jetzt bewerben und frei sich irgendwo bewerben, auch ein gewisses Potenzial mitbringen. Ich sehe es bei meiner eigenen Tochter oder auch bei den Meisterschülerinnen, die wir jetzt im letzten und dieses Jahr hatten, die sind top. Die sind top. Und die wissen, dass sie sich ständig weiterentwickeln können. Also die wissen, dass sie genau mit dem nächsten Sprung, sie machen die Erfahrung in einer Firma und wissen genau, okay, Chef gefällt mir nicht, Essen gefällt mir nicht, wurscht, da gibt es eine andere Firma, die mir was anderes bietet. Ich bin jung, ich bin dynamisch, ich bewerbe mich und ich werde genommen. Weil die bringen Fachkraft mit, die bringen die Erfahrung auch schon mit, selbst mit 20. Also unsere Meisterschülerin vom letzten Jahr hat jetzt 3 Monate in St. Moritz im 5-Sterne-Hotel die Patisserie übernommen. Und hat jetzt schon den Folgevertrag bekommen. Ja? Mhm. Die ist 20. Mhm. Und sie sagt selber, ja, und ich könnte nach Kanada und blablabla. Also so, die kann wählen. Und ich glaube, dass das diese Menschen sind, die sich jetzt bewerben, die auch was können. Und die wissen halt, ich schaue mir einfach vieles an oder ich kann mir vieles anschauen. Ich bin jung, ich muss nicht mehr. Als ich 18 war, hat meine Mutter gesagt, und jetzt suchst du dir eine Firma in der Versicherung, Bank oder Energie und da bleibst du bis 60 und dann gehst du in Rente. Mhm. Und das zählt heute nicht mehr. Ich glaube, wenn man heute was kann, kann man sich ständig weiter bewegen und weiterentwickeln.
Ja.
Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist, ich habe den die Ruhe vorm Sturm. Also ich nehme Äußerungen auf Unternehmensseite wahr, die fast Erleichterung zeigen, dass nach diesen 2 Jahren, ich meine jetzt nicht euch, dass nach diesen 2 anstrengenden Recruiting-Jahren es sich etwas entspannt. Wir bekommen wieder Bewerbungen etc. Und wie schützen wir uns davor, dass wir nicht übersehen, dass nicht mehr Menschen in Österreich generiert wurden? Also das reine arithmetische Problem, dass zu wenig Menschen in Österreich in den nächsten Jahren für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, bleibt ja bestehen.
Ja.
Also jetzt auch eine konjunkturelle Delle, die wir gerade unzweifelhaft haben, die wird sich erholen. Wir gehen ja davon aus, dass in N Jahren, Monaten, die Wirtschaft sich wieder erholt und wir haben wieder Wachstum. Und dann haben wir noch weniger Menschen, weil dann immer mehr in Pension gegangen sind. Und wie schützt ihr euch zum Beispiel als Österreichische Post davor, dass die Stimmen, die sagen, Employer Branding brauchen wir nicht mehr so stark, wir müssen nicht mehr so viel Mühe ins Recruiting stecken, weil jetzt kriegen wir ja genug Bewerbungen, dass die überhand nehmen.
Oder also ich glaube, dass die Frage stellt sich bei uns momentan nicht, weil eben durch den angesprochenen demografischen Wandel und das, was auch du gesagt hast, nein, nur weil wir jetzt mehr Bewerbungen bekommen, heißt das nicht, dass wir vor dem demografischen Wandel gefeit sind. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, was viele österreichische Unternehmen auch beschäftigt, ist, wie kann ich auch meine Fachkräfte aus dem Ausland holen? Vielleicht auch so ein bisschen, wenn wir an die Mangelberufe denken, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, wenn man generell über Fachkräftemangel spricht. Für alle, die Kriterien nicht kennen, ein Mangelberuf ist es dann, wenn auf eine offene Stelle 1,5 Arbeitslose kommen. So formuliert es der Gesetzgeber. Das bietet natürlich Unternehmen auch die einfache Möglichkeit, für Nicht-EU-Staatsbürger den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Bedeutet aber auch, ich muss mir vielleicht keine Gedanken machen, wie kann ich meine Arbeitsbedingungen, meine Entlohnung so anpassen, dass ich für die hier Ansässigen attraktiv bin, weil ich habe ja durch die Mangelberufe einfacher die Möglichkeit, auf die Arbeitssuchenden im Ausland zurückzugreifen. Also ich glaube schon, dass es da einige Möglichkeiten gibt, auch sich den arbeitssuchenden Menschen im Ausland zu bedienen. Und das wird sicherlich auch eine Strategie sein. Der zweite Punkt, um den noch ergänzend zu erwähnen, was beim Fachkräftemangel sich ja auch reinspielt, ist das die Frauenthematik. Mhm. Wir haben ja ab 2024 die neue Regelung, dass das Antrittsalter oder das Pensionsantrittsalter ja bei den Frauen angehoben wird, 6 Monate jährlich. Das heißt, wenn man sich die Statistiken anschaut, bedeutet, dass wir eine Beschäftigung von 20.000 Frauen im Jahr mehr haben. Das heißt, hier haben wir auch die Möglichkeit, noch einmal Frauen intensiver anzusprechen. Bedeutet, hier sollten sich auch Unternehmen überlegen, wie kann ich meine Recruiting-Strategie vielleicht auch noch einmal auf das Thema der Frauenthematik anpassen. Also Ruhe vor dem Sturm, so wie du es erwähnt hast, würde ich bei uns jetzt nicht sehen, weil wir machen uns ganz, ganz viele Gedanken, wie müssen wir vorbereitend tätig werden für die nächsten Jahre. Aber was bietet uns auch jetzt gerade der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen und wie können wir hier auch vielleicht Quick Wins erzielen, um rasch Stellen, offene Stellen zu besetzen.
Ist bei euch auch das längere Arbeiten eine Option, Menschen länger im Unternehmen zu halten?
Sprichst du jetzt das berufliche Alter an?
Das berufliche Alter. Pension nach hinten schieben, noch dranhängen Zeit.
Jeder, der möchte, gerne.
Aber es gibt da jetzt kein Programm, dass man das bewusst versucht und attraktiv macht.
Nein, momentan noch nicht. Aber sicherlich auch eine Möglichkeit, eine Strategie. Vielleicht, wie sich die Österreichische Post ein bisschen definiert hat oder zurechtlegt. Wir haben in der Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur 7 Netzwerkgruppen gebildet, die sich verschiedene Thematiken anschauen, wie zum Beispiel Ethnie und Herkunft, Religion und Weltanschauung, Barrierefreiheit, Frauen in Führung. Und diese verschiedenen Netzwerkgruppen befassen sich auch immer wieder mit dem Thema Recruiting, Talente finden, Mitarbeiterinnen binden in ihrer eigenen Thematik. Und da ist auch das Thema Alter natürlich ein Thema. Weil auch wenn wir sehen, junge Menschen haben die Möglichkeit, quasi per Wimpernschlag, wenn sie qualifiziert sind, den Job zu wechseln, haben wir auf der anderen Seite trotzdem die Personen, die sagen, wenn meine Rahmenbedingungen passen, warum sollte ich denn dann wechseln? Und das sehen wir bei ganz spezifischen Fachkräften. Ich nenne jetzt zum Beispiel eine Fachkraft Bilanzbuchhalterin. Die findest du so schwer, weil die sagt, wenn es mir gut geht, und da bin ich jetzt sehr stereotypisch gerade unterwegs, und Entschuldigung für alle, die ich damit vielleicht auch ein bisschen ins nicht ganz so rechte Licht rücken würde. Die sagt, wenn es mir gut geht in meinem Job, warum sollte ich denn dann wechseln? Und die Fachkräfte, ich sage jetzt mal, die so ein bisschen in ihrer wohlbehüteten Jobblase sitzen, die kannst du ganz schwer adressieren, weil das sind diese passiv oder latent Suchenden, die du mit einer Stellenanzeige gar nicht erwischt, die aber auch auf keinen Business-Netzwerken unterwegs sind. Das heißt, Direktansprache kann ich auch vergessen. Social Media, also da wird es dann richtig schwer, solche spezifischen Fachkräfte zu finden.
Soll ja auch gar nicht Suchende geben. Ne?
Ja, also Menschen,
die so glücklich sind, dass sie überhaupt nicht offen sind. Die soll es ja auch noch geben. Ihr beide seid, das merkt man bei ganz vielen eurer Äußerungen, auf das Thema Qualität total bedacht. Und Marc, du hast es gerade ja sehr eindrucksvoll geschildert, was dir da auch wichtig ist. Wann gäbe es einen Punkt, wo du sagst, ich muss da doch dran? Gibt es so etwas für dich in deiner Denke? Ich muss doch die Qualität nach unten bekommen, leider senken, weil ich finde die Leute nicht mehr? Oder wie siehst du das?
Nein, nein. wir sind ein Handwerksbetrieb. Wir sind ein Handwerksbetrieb und wir benutzen keine Fertigmischungen und. Und natürlich könnte man, weil die Hälfte des Arbeits eines Konditors ist abwiegen letztendlich, ja, oder abmessen. Und deshalb sind natürlich so große Kartons, wo schon alles drin ist, sehr verführerisch. Aber leider kommen halt dann damit auch, weiß nicht, ich überspitze jetzt 45 E's mit, die in irgendeiner Form dann noch drin sind, Stabilisatoren und allem. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ein Handwerksbetrieb sein. Wir lieben das Handwerk und damit ist immer die Person bei uns im Vordergrund. Und deshalb ist bei uns das Handwerk im Vordergrund und auch die Qualität bei dem. Was wir eben hatten, das Thema mit den jungen Leuten. Wir versuchen, eine gute Mischung zu fahren, was ich sagte, mit denen, dass wir ausbilden, dass wir Meisterschülerinnen für ein Jahr begleiten, dass sie zu uns kommen. Wir ermöglichen, dass sie um 15 Uhr in die Meisterschule können und ähnliche Sachen machen. Und ganz klar, ich sie auch fördere, uns wieder zu verlassen. Also wir reden auch immer nur von dem Jahr. Mhm. Weil ich ganz klar sage, wenn die 20 sind, wenn die 21 sind, ja, zieh raus, komm wieder. Es kommen fast alle uns alle paar Monate besuchen, weil sie eine schöne Zeit bei uns hatten und erzählen uns von ihren Erfahrungen in St. Moritz und ähnlichen Sachen. Und so muss es auch sein. Und so sprechen wir die an und fördern sie in diesem Jahr, nehmen sie mit auf diese Reise, ich sag mal, steigern ihre Leidenschaft oder ihre Liebschaft quasi zum Konditorei-Handwerk. Aber wir sagen ihnen auch, zieh weiter, gerade im Handwerk. Früher ist man auf die Walz gegangen und ich sage auch unserer Lehrlinge, ich habe gesagt, in einem halben Jahr musst du gehen. Ja? Du musst weiterziehen und wir werden die Stelle wieder neu besetzen, damit sie was lernt, damit sie auch was anderes sieht und sie auch nicht unzufrieden wird bei uns.
Mhm. Mhm. Du hast vorher so Basis, Schulwissen und Grundwissen wie Mathematik angesprochen. Wie wichtig ist Sprache bei Hüftgold?
Muss ich da wir im Deutsch Verkauf können? Stehen, wir haben eine Mitarbeiterin der Vieren, die eine Sprachbarriere hat, die seit 5 Jahren in Österreich ist. Sie macht das total mit Charme und wir haben tolle Kunden und Gäste und sie verkauft auch und lernt täglich dazu. Wir im Kaffeehaus haben wir 2 Positionen, wo die Sprache nicht wichtig ist, weil das ist quasi, ich sag mal, das Frühstückeck, wo Frühstück und die Speisen vorbereitet werden. Wir haben aber das Ziel, alle quasi, wir haben so eine Rangstufe. 1 ist die Person, die quasi den Laden auch auf- und zusperren kann und auch die Hauptverantwortung an dem Tag hat. Und die eine Dame aus dem Iran ist jetzt seit 5 Jahren bei uns und macht mittlerweile Service und kommt sehr gut an bei den Gästen. Und hat sich quasi an der Sprache auch hochgearbeitet. Und die 2, die wir haben, ist eine gute Freundin von ihr, die sie vermittelt hat und gesagt hat, du, wenn du die Sprache lernen willst und in Österreich ankommen willst, ist der Laden genau der Richtige. Und die führen wir jetzt so langsam daran.
Aber ich höre raus, Deutschkenntnisse, Sprachkenntnisse sind für die meisten Positionen bei euch elementar wichtig.
Ja, in der Beratung, also gerade eine Hochzeitstorte, die zwischen 500 und 1.000 Euro oder mehr kostet, da ist die Sprache das wichtige Element, weil, wie gesagt, man muss die Leute abholen in ihrer Emotion, der größte Tag und was möchtest du und auch im Verkauf, weil wir verkaufen neben den Produkten die Geschichte. Man sieht, wie wir es produzieren, aber wir erzählen ihnen auch, was drin ist.
Mhm. Wie ist es bei der Österreichischen Post, das Thema Sprache? Ist das etwas, was Bedingung ist oder kann ich jetzt auch ohne Deutschkenntnisse viele eurer Positionen annehmen.
Wenn du Englisch sprichst, kannst du in die IT zu uns. es gibt auch hier wieder keine allgemeingültige Regelung. Ja, für unsere operativen Stellen, Berufe ist ein gewisses Deutschniveau erforderlich, auch weil Kundenkontakt, aber auch wenn es um, ich denke da ans Logistikzentrum, viele Warnhinweise, vielleicht auch Durchsagen, da muss ein gewisses Grundverständnis da sein, weil es auch um die eigene Sicherheit dann geht. Da kann ich nicht, also ja, wir haben auch während Corona die ganzen Warnhinweise in mehreren Sprachen und in Piktogrammen den Mitarbeiterinnen zugänglich gemacht. Aber trotzdem muss ein gewisses Deutschniveau erforderlich sein. Bei uns ist auch Deutsch die Unternehmenssprache. Aber wir passen uns zum Beispiel, wenn wir jetzt auf den IT-Bereich kommen, auch da an, weil wir eben sehen, okay, Deutsch ist nicht die einzige Sprache. Wir haben somit auch mittlerweile in der IT rein englischsprachige Teams. Und da ist auch die Wertschätzung da, weil sobald ein Team einen englischsprachigen Mitarbeitenden hat, wechselt das ganze Team auf Englisch. Mhm. Wir sind auch in der IT so weit, dass wir bestimmte Hinweise, Aussendungen dann in Deutsch und Englisch zur Verfügung stellen. Alle Positionen, die wir im englischsprachigen Bereich suchen, haben dann wir die Stellenanzeigen auch schon auf Englisch. Kann man sich sowohl als auch bewerben. Unser Recruiting-Prozess ist dann auch komplett auf Englisch. Also ja, Deutsch ist definitiv der ausschlaggebende Faktor in eigentlich mehrheitlich unseren Jobs. Aber natürlich ist Englisch eine Möglichkeit, aber auch jede andere Sprache. Also wenn wir merken, das, was ich vorher schon angesprochen habe, Deutsch ist nicht die Erstsprache und wir haben hier vielleicht eine Barriere, dann dürfen wir uns glücklich schätzen, dass wir so viele Nationalitäten in der österreichischen Post haben und durch Buddy-Systeme auch hier ausgeholfen wird.
Das heißt aber in der Zustellung, Paketbrief, da sind Deutschkenntnisse, weil Kundenkontakt dahinter ist, sind wichtig. Ja. Ich frage aus einem, natürlich mit einem gewissen Hintergrund, Hintergedanken. Im Jänner sprach ich mit dem Manager eines Unternehmens, das in Deutschland sehr stark logistisch und aktiv ist, das aber nicht die Deutsche Post ist, aber ich nenne den Namen nicht. Und der hat mir Folgendes gesagt: Sie haben die gesamte Zustellung auf Englisch umgestellt. Weil sie, und das ist ganz interessant, du hast das Wort Sprachbarriere verwendet, weil sie erhoben haben, dass die wenigsten Kunden noch eine Sprachbarriere haben, die haben es umgedreht, und weil es ihnen nicht möglich ist, genügend Zustellpersonal zu finden, das nicht nach Skandinavien geht.
Ja.
Also weil dort brauchst du, dort kommst du mit Englisch überall quasi zurecht. Mhm. Und er meinte, der Hauptwettbewerber für sie im Gewinnen von Mitarbeitern aus fremden Ländern ist der Norden, weil sie dort einfach mit Englisch loslegen.
Ja, ja.
Und deswegen haben sie ihre ganze Zustellung auf Englisch gedreht. Und die Kunden hätten keine Barriere mehr damit. Mhm. Ist das etwas, was vielleicht bei uns auch in Österreich Zukunftsmusik sein könnte?
Also das, womit wir uns beschäftigen, und ich bin jetzt nicht in den ganzen Projekten im Detail involviert, aber A, bieten wir Sprachkurse an, das vielleicht noch ergänzend hinzuzufügen. Aber wir sind auch dabei zu überlegen, das Handheld von jedem Mitarbeiterin, wie wir hier auch eine Sprachintegration integrieren können. Bedeutet, ich spreche auf, weiß ich nicht, Ungarisch rein und es kommt am anderen Ende auf Englisch vielleicht, weil mein Kunde Englisch spricht, wieder raus und umgekehrt. Also wir überlegen schon, wie können wir hier auch Thema vorher künstliche Intelligenz ansetzen, dass wir diese Sprachbarrieren vielleicht auch vereinfachen können, um nicht zu sagen, gut, wir switchen jetzt komplett auf eine andere Unternehmenssprache, weil am Ende des Tages, wenn man sich auch wieder auf den Fachkräftemangel bezogen, die größte Beschäftigungsgruppe sind mittlerweile nicht mehr die deutschen Staatsbürger, sondern die ungarischen, dann kommen die rumänischen. Wo würde uns da Englisch gerade im operativen Bereich viel weiterbringen, würde ich jetzt einmal die kritische Frage stellen. Von daher gehen wir eher in eine KI-getriebene Lösung. Wie können wir hier die Sprachbarriere durch eine Digitalisierung verkleinern? Und dann die zweite kritische Frage im Zustellbereich gerade. Was machen wir mit den Personen am ländlichen Bereich und mit den vielleicht älteren Personen? Die darf man jetzt, also man darf sich die Zielgruppe der Zustellung nicht nur vorstellen, das ist, weiß ich nicht, der 25-jährige Just-Student, der sein Päckchen bekommt mit dem neuen iPhone. Also ich glaube, da darf man auch nicht zu verallgemeinernd sein. Und ja, wir wissen, der skandinavische Bereich ist immer uns ein Stückchen voraus, gerade auch in der englischen Sprache. Da ist ja, die englische Sprache hat ja einen ganz anderen Stellenwert, auch in der Sozialisierung. Und ich glaube, da dürfen wir uns nicht ganz so stark vergleichen.
Bei Hüftgold wird es noch lange dauern, bis das Servicepersonal mich auf Englisch anspricht. Es passiert ja schon.
Sie können fast alle Englisch. Ich habe gerade so überlegt, ich habe 9 Mitarbeitern, das war bei unserer Filiale, hatten wir eine Bäckerei-Filiale gegenüber. Und es war immer so in den Erklärungen, wenn man sich die Leute in der Bäckerei anschaut, Käufer wie Verkäufer, es ist fast nie gute Laune. Es ist immer oft schlechte Laune, weil da geht es um Nahrung, da geht es um Hunger, da geht es um, ich habe keine Zeit, ich will jetzt meinen Kaffee. Wir haben das Schöne, dass wer zu uns kommt, belohnt sich, freut sich auf Besuch, freut sich auf Kontakt mit anderen Menschen. Der kauft Kuchen, bei uns ist sehr viel Freude. Weil ich habe gerade überlegt, wir haben Chilenisch oder Spanisch, jemand, der gebrochen Deutsch hat. Wir haben die Persisch, wir haben einen jungen Mann mit Down-Syndrom, der im Café aus Bestellungen annimmt und der halt für die Frage die vierfache Zeit braucht, ja, um sie zu formulieren. Aber die Gäste gehen mit. Also es wird überall positiv gewertet, auch bei denen mit dem Persischen, wenn sie nach dem Wort suchen und Ähnlichem. Das ist bei uns anders. Also ich glaube, wir können einen Mischmasch machen, ohne Frage. Aber es ist Deutsch, ist unsere Sprache sicherlich noch in den nächsten 10, 15 Jahren.
Wenn du jetzt so, nicht 10, 15, aber so die nächste Zeit dir anschaust, 4 Tage, 4/4-Tage-Woche, die willst du beibehalten bei euch? Das hat sich bewährt?
In der Konditorei auf alle Fälle.
Das, du hast da ja bleiben keine, dabei. Wenn ich das richtig verstanden.
Nein,
oder du selber
aber hast. Das ist, genau, aber das... setze ich auch nicht gleich, weil ich habe mich entschieden, Unternehmer sein zu wollen. Ich arbeite gern der Markt. Da, wo wir sind, ist für mich der schönste Arbeitsplatz, den ich in meinem Leben hatte. Und deshalb vergleiche ich das auch nicht. Im Kaffeehaus ist es schwieriger, weil da haben wir Öffnungszeiten. Mhm. Da die 4/4-Tage oder 4-Tage-Woche umzusetzen, würde nicht ohne Senkung der Nebenkosten oder der Lohnkosten in irgendeiner Form funktionieren. Mhm. Ja? Wir haben aber auch nur einen Mitarbeiter, der 40 Stunden hat, alle anderen haben 30, 32, 26, ja, aber nicht bei Lohn ist gleich.
Mhm. Da gibt es auch keinen Konflikt bei euch innerbetrieblich, dass sich die Kaffeehaus-Crew schlechter behandelt fühlt oder anders? Nein. Okay. Also 4/4-Tage bleibt in der Konditorei, das ist für dich.
Ja.
Okay. Gibt es schon Nachahmer? Aus deiner Branche?
Aus meiner Branche. Ich hatte gerade letztens ein junges Pärchen aus Salzburg-Land zu Besuch, die sich wegen der Doc1 ORF-Berichterstattung bei uns gemeldet hatten, weil sie jetzt eine Konditorei übernehmen und gerade die Personalplanungen machen und auch da nachgefragt haben und das sehr spannend fanden, dass wir halt auch samstags produzieren und da könnte man mehr. Also ja, wahrscheinlich. Gibt's nachher.
Sehr gut. Und die Neider sind auch leiser geworden.
Ja, das ist immer so am Anfang und danach.
Alles klar.
Hört das wieder auf.
Alles klar. Stefanie, wie ist deine Prognose? Ist schwierig, immer in die Zukunft zu schauen, weiß ich. Aber jetzt haben wir diese Entspannung, ja. Gerade in der aktuellen Situation. Gehst du davon aus, dass das was Nachhaltiges ist? Gehst du davon aus, dass sich das wieder zuspitzen wird in den nächsten Jahren? Wie guckst du in deine persönliche Recruiting-Planung der nächsten 12, 18 Monate?
Also ich glaube grundsätzlich positiv. Sollten sich durch den demografischen Wandel werden sicher wieder auch in etwas bisschen grauere Zeiten blicken. Ich glaube, das hat aber der Wandel generell an sich. Es gibt mal schlechter, mal bessere Zeiten. Das ist auch einfach so und die werden sicherlich auch wieder kommen. Und weil wir sagen positive Zeiten, also ja, möchte jetzt auch nichts in den Himmel loben derzeit. Aber ja, wir werden uns auch auf schlechtere Zeiten einstellen müssen. Und deswegen auch, um das Thema von vorher nochmal aufzugreifen, Employer Branding, ich glaube, jede Recruiting-Strategie, Nachfolgeplanung muss sich auch auf die Zukunft vorbereiten. Auch das mal wieder, und die werden sicherlich kommen, schlechtere Zeiten kommen werden, ja.
Und die Österreichische Post als attraktiver Arbeitgeber für jüngere Menschen, Generation Z, das ist bei euch auch ein Fokusthema. Wie geht ihr mit so etwas um?
Absolut. Also wir haben jetzt gerade erst unsere Lehrlingskampagne komplett neu aufgesetzt. Das meiste Budget in der Kampagnenplanung ging auf die neue Lehrlingskampagne. Wir haben auch als Social-Media-Kanal TikTok für die jungen Talente entdeckt, probieren uns da auch ganz viel aus und schauen natürlich auch immer, was ist denn die Wertehaltung einer gewissen Generation, wobei ich auch da kritisch hinterfragen möchte, können wir überhaupt den Generationen noch so denken? Ist es nicht eher mehr ein Community-Denken? Können wir wirklich Jahrgänge unter einen Scheffel stellen? Gibt es auch schon sehr, sehr spannende Statistiken dazu. Aber ja, wir schauen natürlich, was treibt denn junge Talente gerade so um? Thema Nachhaltigkeit, aber natürlich auch inflationsgetrieben, trotzdem auch so ein Stück weit Sicherheit. Aber Weiterentwicklung, ganz ein wichtiger Punkt, wenn ich nicht als Unternehmen den Mitarbeitenden Weiterentwicklungsmöglichkeiten biete, dann schaut man sich natürlich außen um. Ganz klar, deswegen auch bei uns so wichtig, dieser interne Jobwechsel. Mit 22.000 Mitarbeitenden, ne, ist da schon ordentlich Potenzial da. Und da schauen wir natürlich auch, wie können wir denn auf unsere derzeitigen Mitarbeitenden zugreifen. Wann entdeckt vielleicht die eine oder andere Führungskraft, ah, der ist wechselbereit, der ist wechselwillig, weil vielleicht nicht mehr so freudig in seinem Bereich. Kann man den vielleicht shiften? Und ich glaube, das muss man jungen Talenten auch zeigen. Da ist ein großes Unternehmen, da ist Entwicklungspotenzial da. Angefangen schon bei unseren Trainee-Stellen, die Rotationen haben, die fangen in einer Abteilung an und rotieren durch. Können sie es auch aussuchen, wohin sie rotieren, um so viel wie möglich kennenzulernen. Ja, und das versuchen wir tagtäglich zu vermitteln.
Marc, du hast ganz viele Studierende in deinem Team, hast du vorher in der Einleitung gesagt, immer wieder, ne, mit einer Rotation dahinter. Genau, ja. Das heißt, das Thema bei dir ja auch dann bald nicht mehr Gen Z, sondern Alpha nachrückend. Hast du einen Tipp für die Unternehmen, die sich schwer tun mit den Jüngeren, worauf man achten muss? Weil du hast ja tagtäglich mit dieser Generation, wenn man es weiterhin so fasst, zu tun.
Also wenn ich die letzten 3 Jahre sehe, und das war jetzt diese Frage, schauen wir jetzt positiv in die Zukunft oder negativ oder so. Wenn ich die letzten 3 Jahre sehe, darauf noch, ich glaube, wenn ich eins gelernt habe, war, es gilt nicht mehr das, was man, also so in den letzten 20 Jahren hatte man so Überzeugungen und Sachen, die funktioniert haben, und dann wusste man, das funktioniert 5 Jahre, oder man konnte Pläne machen, die, ja, über 5 Jahre gingen. Ich glaube, wenn wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist, es gibt einfach Sachen, die können wir nicht mehr bestimmen. Wir können keinen Putin mehr bestimmen, wir können kein Corona mehr bestimmen, es können Sachen passieren, die alles über den Haufen werfen. Und das bringt extrem, ich glaube, die Unternehmen weiter, die flexibel sind, die sich keine 5-Jahrespläne machen, sondern die halt sagen, dieses Jahr so und nächstes Jahr drehen wir das Budget auf einen anderen Bereich ganz nach oben und für woanders ganz nach unten, weil die Anforderungen andere sind. Was die jungen Leute anbelangt, ich habe jetzt, meine jüngste Tochter ist Jahrgang 2004, ich habe jetzt Bewerbungen von Leuten, die sind 2005, 2006, die sie auf einmal schreiben, ja, 16-Jährige, die neben der Schule schon was dazu verdienen wollen und solche Sachen. Und das ist spannend, da sind die Unterschiede ganz, ganz groß von den Bewerbungen, die da kommen. Ja, also das, worauf ich in der Regel gar nicht antworte, ist, wenn die Mutter mir schreibt und sagt, ihre Tochter oder ihr Sohn vor allem ist so fleißig und möchte gerne nebenbei arbeiten.
Das gibt's noch.
Ja, leider. Da antworte ich auch immer drauf. Ich sage, wenn er so fleißig ist, soll er selber eine Bewerbung schreiben. Und dann gibt es ja wirklich welche, wo du siehst, die wollen schon mit 18 Selbstversorger sein, die wollen sich verwirklichen, die wollen was machen, tun. Ja, einladen, Probe arbeiten lassen bei uns, sich anschauen, mit ihnen reden, und dann stehen ganz spannende Sachen. Also auch da flexibel sein, offen sein, das ist so die neue Devise. Auch bei jungen Leuten, wir transgendern in unserer Sprache, wir haben unsere Karte jetzt umgeschrieben, wie gesagt, wir haben Leute mit Down-Syndrom bei uns, wir haben Leute, die in einer Flinterwohnung WG leben, und also es wird auch bei uns im Kaffeehaus immer bunter. Und so glaube ich, wird das, wie wir vor 7 Jahren mal angefangen haben, so mit einer klaren Zielgruppenvorstellung und Mitarbeitervorstellung, davon sind wir weit weg und nächstes Jahr vielleicht schon ganz woanders.
Es wird immer bunter. Ja. Ein tolles Schlusswort fast schon. Liebe Stefanie, lieber Marc, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute zu Zeitausgleich gekommen seid. Es hat großen Spaß gemacht, und schon sind 57 Minuten, ich schiele auf unseren Counter, vergangen. Ganz vielen Dank für eure Einblicke in ein sehr großes Unternehmen, wie die Österreichische Post, die sich ja sehr stark beim Thema Arbeitgeberattraktivität engagiert und, wie wir gehört haben, auch weiter engagieren wird. Und Hüftgold ist für alle, die nach Wien kommen oder hier leben, sicherlich eine gute Empfehlung, um genau das auch aufzubauen, das Hüftgold.
Hüftgold.
Genau. Vielen Dank, dass ihr heute vorbeigekommen seid. Danke euch allen fürs Einschalten bei Zeitausgleich. War toll, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. In 2 Wochen ungefähr kommt die raus. Auf bald, eine gute Zeit. Ciao.
Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.